Brüder und Schwestern im Herrn, ich möchte euch auch nochmal ganz herzlich grüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ich muss sagen, ich freue mich wieder wirklich auf diese Zeit der Begegnung, auf diese Zeit, wo der Herr Jesus uns zurüsten will, wo wir aber auch einander dienen dürfen durch Gemeinschaft, durch Ermunterung, durch auferbauende Gespräche und Begegnungen. Ich hoffe, dass das der Herr auch heute schenken wird. Und ich denke, wir brauchen so etwas in dieser Zeit, diese Konferenz, in der wir uns zurüsten lassen, dem Herrn treu nachzufolgen in der Endzeit. Das ist das Thema, das vielleicht auch insgesamt die ganze Konferenz in ihrem Anliegen beschreibt. Aber heute war es mir auf dem Herzen, einmal ganz ausdrücklich und speziell über diesen Weg der Treue angesichts der endzeitlichen Verführungen zu sprechen. Ja, ich denke, wir alle, die wir hier sind, sind uns dessen bewusst, dass wir in der Endzeit leben. Dieses Stichwort wird ja oft gebraucht und nicht jeder hat so das ganze biblische Verständnis davon. Aber ich denke, wir sind uns bewusst und dürfen das auch anderen weitersagen. Wir leben in der letzten Zeit und das bedeutet in der Zeit kurz vor der Wiederkunft unseres Herrn. Ich kann das jetzt nicht ausführen, aber die Bibel lehrt ja an verschiedenen Stellen über die Endzeit. Wir finden das schon im Alten Testament. Und da möchte ich einmal lesen, was wir im Propheten Daniel, am Ende des Propheten Daniel, über diese letzte Zeit lesen und erfahren. Daniel 12, da sagt der Herr zu dem Propheten, Vers 9, folgende, geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben und kein Gottloser wird es verstehen. Aber die Verständigen werden es verstehen. Und dann am Ende heißt es, du aber geh hin, bis das Ende kommt, du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Also dieses Thema ist bereits im Alten Testament immer wieder angesprochen. Und wir finden es auch im Neuen Testament. Und im Grund hat dieser Begriff Endzeit etwas sehr, sehr Tröstliches. Das wollen wir uns immer wieder vor Augen halten. Endzeit bedeutet, diese ganze Zeit, die scheinbar so chaotisch, so bedrohlich, so verwirrend ist, wo der Mensch mit seiner Sünde, mit seiner Auflehnung gegen Gott scheinbar das Geschehen bestimmt, die Weltgeschichte bestimmt, unsere gesellschaftliche Entwicklung bestimmt. Diese Zeit ist unter der souveränen Herrschaft unseres souveränen Gottes. Gott selbst ist der Herr der Geschichte. Gott selbst lenkt die Zeiten. Er ändert auch die Zeiten. Er setzt die Zeitpunkte fest, wo nach seinem ewigen Ratschluss auch letztlich sein Ziel aufbricht und durchbricht. Und das Ende, das Ziel der Geschichte, das dürfen wir wissen, das ist eine Person. Das ist unser Herr Jesus Christus. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist das Ziel der Weltgeschichte aus der Sicht Gottes. Wir wissen, dass Gott es im Zeitalter der Gnade zugelassen hat, dass der Mensch in seiner Bosheit und Gesetzlosigkeit regiert. Gott regiert. Er ist der Allherrscher und der oberste Herrscher und er hat alles in seiner Hand. Aber Gott hat es zugelassen, dass in der Endzeit die Mächte der Bosheit und der Gesetzlosigkeit bis zu einem gewissen Grad sich entfalten können. Bis zu dem Punkt, an dem Gott eingreift. Und das ist das Ende. Das ist letztlich die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit zum Gericht. Das ist der Tag des Herrn, der im Alten Testament angekündigt und im Neuen Testament bestätigt wurde, wo der Herr Jesus Christus, der Menschensohn, kommt und wo alle Reiche dieser Welt, wie wir es in dem Propheten Daniel lesen, zusammenstürzen werden. Wo die ganze Herrlichkeit und Einbildung und Arroganz des sündigen Menschen im Staub liegt und Gott allein verherrlicht wird im Gericht und dann aber auch in der Gnade in dem tausendjährigen Friedensreich. Darauf zielt die Geschichte hin. Das ist dieses Ende, auf das wir hingehen mit raschen Schritten. Und wir wollen uns das noch einmal bewusst machen aus Matthäus 24. Ich denke, jeder von uns kennt diese Aussagen unseres Herrn Jesus gut, wo genau diese Zeit des Endes noch einmal aus Gottes prophetischer Sicht beschrieben wird. Die Jünger fragen in Matthäus 24, Vers 3, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Und dann Vers 11 und 12, und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Ich kann jetzt nicht den ganzen Abschnitt auslegen und behandeln, aber der Herr zeigt ja hier, dass praktisch die endzeitlichen Entwicklungen einen ganz bestimmten Charakter haben, und zwar einen Wehencharakter. Der Herr spricht davon, dass da der Anfang der Wehen ist, wenn gewisse Symptome eintreten. Und wir wissen das, viele aus eigener Erfahrung, die Wehen, die Geburtswehen einer Frau, haben eine ganz bestimmte Gesetzmäßigkeit. In dem Moment, wo einmal ein bestimmter Punkt überschritten ist, werden die Wehen systematisch immer schneller und immer stärker. Sie kommen in immer kürzeren Abständen und die Kraft wird immer stärker, bis dann in der Auspressphase mit großer Gewalt und Kraft das Kind auf die Welt kommt. Und das ist dieses Bild, das der Herr Jesus gebraucht, um die Endzeit zu beschreiben. Das heißt, es gab schon in vielen Jahrhunderten Kriege und Katastrophen und falsche Propheten. Aber je näher wir der Wiederkunft des Herrn kommen, desto häufiger und desto massiver und stärker treten diese Erscheinungen auf. Und ich denke, das können wir ganz nüchtern bestätigen aus dem, was wir erleben in der heutigen Zeit. Ihr Lieben, wir müssen immer wieder aufpassen. Es gibt leider immer wieder Leute, die irregeführt sind, die meinen, sie müssten das prophetische Wort mit irgendwelchen politischen, tagesaktuellen Gestalten und Ereignissen kombinieren. Und da haben wir erst vor kurzem wieder gemerkt, wie furchtbar das in die Irre führt und was für einen Schaden das anrichtet, als dieser amerikanische falsche Prophet den Weltuntergang prophezeit hat. Und natürlich ist das Datum falsch gewesen. Und viele werden nun denken, ach, das ist sowieso alles Unsinn. Der Herr kommt sowieso nicht. Und das ist ja das, was in 2. Petrus 3 uns, wo wir gewarnt werden, dass solche Stimmen stärker werden, die sagen, was soll denn dieses Gerede von der Wiederkunft des Herrn, von dem Gerichtstag Gottes? Das findet sowieso nie statt. Und es sind Spötter und Gottlose. Und wir finden solche falsche Lehren auch vermehrt unter den Evangelikalen. Und wir dürfen wissen, auch wenn wir Zeit und Stunde nicht wissen, auch wenn wir nicht politisierend die Bibel auslegen wollen, es ist ganz klar, die Entwicklungen der Welt und auch der Gemeinde bestätigen diesen Wehencharakter, dass es mit raschen Schritten auf das Ende zugeht, auf die Entrückung der Gemeinde und auf die Wiederkunft des Herrn mit der Gemeinde in Macht und Herrlichkeit. Nur, wann genau und wie genau, das können wir nicht sagen, das wollen wir auch gar nicht sagen. Sondern was wir wissen müssen, was der Herr Jesus uns sagt in Markus 13, Vers 33, habt Acht, wacht und betet. Wir müssen innerlich wachsam sein. Wir müssen innerlich gestärkt sein. Wir müssen mit diesen Entwicklungen rechnen und auf unseren Herrn schauen. Dann werden wir auch durchkommen. Nun, der Herr lehrt uns hier, dass die große Gefahr für die Gläubigen in der Endzeit die Verführung ist. Und ich denke, auch das haben wir alle existenziell selber mehr oder weniger deutlich und stark erlebt. Die religiöse Irreführung unter christlichem Gewand, Leute, die ein falsches Evangelium, eine verführerische Botschaft ausbreiten, unter dem Anschein, gläubige Christen zu sein, hingegebene Diener Gottes, das ist die große Not, die wir in der heutigen Zeit erfahren, erleben, durchleiden müssen. Das hat uns der Herr angekündigt. Wir brauchen deshalb nicht verzagt zu sein, nicht zu verzweifeln. Diese Dinge sind längst im Wort Gottes vorhergesagt. Aber wir dürfen uns zurüsten lassen. Und ich denke, die große Herausforderung der Verführung für uns als Gemeinde ist es, eben genau diesen Weg der Treue zu gehen. Treu zu dem Wort Gottes, treu zu unserem Herrn Jesus Christus, der immer mehr verfälscht und letztlich durch verführerische Strömung beiseite gesetzt werden soll in der Christenheit. Treu in der persönlichen Hingabe, treu im Glaubensleben. Das ist die Herausforderung, zu überwinden und in dieser Zeit dem Herrn zu dienen. Und eine Stelle hat mich da immer wieder beschäftigt, die im Alten Testament steht, die uns einen Schlüssel geben kann zum geistlichen Verständnis der Endzeitverführungen. Wozu lässt Gott es zu? Das war eine Frage, die ich mich als junger Christ gestellt habe, als ich erschüttert aus der Verführung der Charismatik herauskam und nicht mehr wusste, wo mir der Kopf stand. Weil alles klang ja so biblisch, was mir gelehrt wurde, und ich habe erkennen müssen, nein, ich war irregeführt, von falschen Geistern und falschen Lehren irregeführt. Warum lässt Gott es zu, dass mitten in der Gemeinde Gottes solche Irrströmungen entstehen und sogar immer mehr Macht gewinnen? Ist doch schrecklich. Aber wir lesen in 5. Mose 13 eine ganz bemerkenswerte Aussage. Ich denke, das kann uns helfen, diese Dinge zu verstehen. Ich lese mal 5. Mose 13, Vers 1 bis 6. Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst nichts zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Ihr Lieben, da könnte man schon gleich ganz viel dazu sagen. Darin besteht eigentlich dieser Weg der Treue. Das ganze Wort. Wir sollen es bewahren. Wir sollen darüber wachen. Wir sollen es ausleben. Und wir sollen es weder verkürzen noch etwas dazu tun. Das ist Bibeltreue, in einem Satz gesagt. Darauf kommt es an in der Endzeit. Und dann geht es aber weiter. Da heißt es in Vers 2, wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, und er spricht nun, lasst uns anderen Göttern nachfolgen, die du nicht gekannt hast, und lasst uns ihnen dienen, so sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. Ein solcher Prophet aber oder ein solcher Träumer soll getötet werden, weil er den Abfall gelehrt hat von dem Herrn, eurem Gott, der euch aus dem Land Ägypten geführt hat und dich aus dem Haus der Knechtschaft erlöst hat. Er hat dich abbringen wollen von dem Weg, auf dem zu gehen der Herr, dein Gott, dir geboten hat. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, was hier gesagt ist. Gott ist der souveräne Herr. Er hätte auch verhindern können, dass solche Verführer überhaupt aufstehen. Er hätte sie alle töten können, vom Himmel her. Aber Gott hat es vorgezogen, solche Kräfte gewähren zu lassen. Nicht etwa, weil er möchte, dass irgendeines seiner Kinder zu Fall kommt. Wir wissen, dass das ausdrücklich der Vater im Himmel überhaupt nicht will. Sondern es muss uns zum Besten dienen. Es gehört dazu, dass der Glaube der wahren Gläubigen, die Treue des treuen Überrestes, der heute noch da ist in der Christenheit, geprüft wird. Das ist eine Sache, die man oft als junger Christ nicht so ganz versteht. Aber ich denke, wenn wir reifen im Glauben, dann verstehen wir auch die Ratschlüsse Gottes, dass er möchte, dass die Lauterkeit unseres Glaubens Gott verherrlicht. Wir finden es im 1. Petrusbrief, wo es auch um Prüfungen und Anfechtungen geht. Dass da das Wort Gottes sagt, unser Glaube ist kostbarer als das Gold, und das Gold wird doch auch geläutert. Geläutert durch Hitze. Läutern heißt, dass man das Feuer so heiß macht, dass das Gold anfängt flüssig zu werden und zu brodeln und zu kochen. Und wenn es dann so heiß ist, dann kommt die Schlacke. Die unreine Beimengung, die ja einen anderen Siedepunkt hat, kommt an die Oberfläche. Abschaum, daher kommt es nämlich. Und dann wird es abgeschöpft. Und dann wird noch einmal geläutert, noch einmal das Feuer angemacht. Und noch einmal kommt Schlacke an die Oberfläche und wird wieder abgeschöpft. Und es wird mehrfach wiederholt. Und letztlich ist es auch so eine Prüfung, wenn Gott zulässt, dass Verführer ein falsches Evangelium verkündigen, dass da das Evangelium von dem breiten Weg verkündigt wird. Und das finden wir heute so erschreckend unter den Evangelikalen, das falsche Evangelium des breiten Weges. Du kannst sündigen, du kannst weltförmig sein, du kannst dich selber verwirklichen und dein Ego ausleben und du kommst trotzdem in den Himmel. Gar kein Problem. Und das ist eine große Täuschung, ein großer Betrug, mit dem zigtausende von nicht wiedergeborenen Scheinchristen betrogen und verführt werden, die letztlich dorthin kommen, wo der breite Weg hinführt, ins Verderben. Aber sie meinen, sie haben einen lockeren, coolen, tollen Weg gefunden, wie man die Welt liebhaben und sich selbst ausleben kann und trotzdem in den Himmel kommt. Aber der Herr Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Das ist die Botschaft, die man heute nicht mehr hören will. Und von daher finden wir in den verschiedenen Ebenen der Christenheit Verführung, religiöse Irreführung. Und Gott lässt es zu, weil er möchte, dass unsere ganz persönliche Hingabe und Treue zu ihm geprüft, geläutert wird und durch diese ganzen Dinge stärker wird. Da dürfen wir mal drüber nachdenken. Es ist Gottes Wille, dass wir in der geistlichen Auseinandersetzung mit diesen Verführungs- und Zersetzungstendenzen in der Christenheit innerlich wachsen, reifen und zunehmen im Glauben, in der Liebe und in der Hoffnung. Ihr Lieben, und das ist eine Herausforderung. Und mir ist es auf dem Herzen heute, eigentlich mehr über diesen persönlichen Gesichtspunkt der Treue zu sprechen, über die inneren Voraussetzungen, die wir brauchen, um diesen Weg der Treue in der heutigen Zeit zu bewältigen. Und das hängt ab von unserer innersten Herzensbeziehung zu dem Herrn Jesus. Das hängt davon ab, ob wir den Weg der Heiligung, der Hingabe, der Treue auch ganz persönlich leben. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es viele Geschwister gibt, die ziemlich genau die Verführungen dieser letzten Zeit durchschauen, die sehr genau sehen, wo da Tendenzen zur Ökumene, zur Charismatik, zur Bibelkritik sind. Und sie widerstehen dem, sie wollen dem widerstehen. Aber trotzdem ist ihre geistliche Kraft ein Stück geschwächt. Sie sind ein Stück gebrochen und nicht in der Lage, so ganz klar Widerstand zu leisten. Und manchmal denke ich, das hängt auch von unserem ganz persönlichen Heiligungsleben und unserer Beziehung zu dem Herrn ab, dass da Dinge mangeln. Und wisst ihr, die letzte Zeit ist eine Zeit, wo wir herausgefordert sind, jedes Hindernis in unserer Beziehung zu dem Herrn Jesus beiseite zu räumen und wirklich in Lauterkeit uns ganz an den Herrn Jesus zu halten. Dann kommen wir durch, dann wird er uns triumphal durch diese letzte Zeit hindurchbringen. Aber dort, wo wir nur eine konservative Meinung haben und aber unser geistliches Leben mit dem Herrn Jesus an verschiedenen Stellen nicht stimmt, da werden wir in Probleme kommen in der letzten Zeit. Denn der Satan prüft die Heiligen. Wir haben das gelesen im Daniel. Es gibt eine Sichtung, eine Prüfung. Und manche werden auch da ein Stück Schaden nehmen und taumeln und straucheln, wenn sie nicht wirklich in dieser inneren Beziehung zum Herrn stehen. Und da ist mir ein Wort auch immer wieder wichtig geworden und das möchte ich in diesem Zusammenhang uns doch noch einmal lesen. Aus dem 2. Korintherbrief, aus dem 11. Kapitel, dort denke ich, gibt der Geist Gottes Licht in die innersten, verborgensten Motive auch der Endzeitverführung, wo der Satan versucht, die Gläubigen von der Treue dem Herrn gegenüber abzubringen. Und es ist wichtig, dass wir diese Dinge kennen und studieren und auch wissen, wie wir dem begegnen können. Ich lese einmal mit uns 2. Korinther 11 ab Vers 2. Der Apostel Paulus schreibt den Korinthern aus einem ganz bestimmten Grund. Als er weggegangen war, um woanders das Evangelium zu verkündigen, war in die Gemeinde in Korinth, die ja recht fleischlich, recht ungefestigt war, eine Gruppe von Leuten eingedrungen, Juden aus Jerusalem, die sich als Apostel des Christus ausgaben. Und diese Leute waren ganz offensichtlich brillante Redner, eindrucksvolle Persönlichkeiten, die so toll reden konnten, dass die Korinther gedacht haben, ja, der Apostel Paulus ist eigentlich gar nichts gegen diese Apostel. Der kann ja gar nicht so gut reden wie die. Ich glaube, diese Apostel haben noch einen intensiveren Zugang zu Gott als Paulus. Wir glauben mal eher denen. Das war die Situation. Die Korinther hatten sich verführen lassen von Irrlehrern, von denen der Apostel Paulus in Vers 13 bis 15 sagt, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Also das waren falsche Lehrer, falsche Propheten. Von den falschen Propheten sagt der Herr Jesus auch, sie haben Schafskleider an, aber inwendig sind sie reißende Wölfe. Und das ist das, was viele Gläubige nicht durchschauen. Sie sehen, ja, das ist doch auch ein Bruder, das ist doch auch jemand Vollmächtiges. Der redet doch viele gute Sachen. Und sie sehen nicht, dass es eigentlich ein Wolf ist. Dass es eigentlich ein verkleideter Diener des Teufels ist. Und dann greifen sie noch diejenigen an, die vor solchen Dienern warnen. Das ist oft eine Not heute. Aber versteht ihr, man braucht geistliche Gesinnung und geistliche Wachsamkeit, um dieses Täuschungsmanöver zu durchschauen. Wir sehen das heute bei vielen falschen Aposteln und Propheten, der Pfingstler und Charismatiker, aber auch Rick Warren zum Beispiel oder Bill Hybels, diese ganzen Führer sind letztlich falsche Apostel. Sie bringen verderbliche Lehren in die Gemeinde hinein. Und viele sagen, ja, die können doch viel besser reden, die bringen eine positivere Botschaft als die echten Diener Gottes. Und in dieser Situation, wo die Gemeinde in Korinth am Abdriften war, in der Gefahr war, diesen Verführern aufzusitzen, schreibt der Apostel Paulus diesen Brief und dieses Kapitel und er warnt sie und er zeigt die geistlichen Hintergründe der Verführung auf. Und das wollen wir miteinander lesen. Vers 2, 2. Korinther 11. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Wisst ihr, das ist etwas von dem Tragischen in der heutigen Zeit, in der Endzeit. Dass viele echte Gläubige in einem fleischlichen Zustand sind, in einem weltförmigen Zustand, ähnlich wie die Korinther. Und sie haben kein geistliches Unterscheidungsvermögen. Wenn da ein falscher Lehrer kommt, der etwas sagt, was ihnen gefällt, was ihrem Fleisch gefällt, was ihnen die Selbstverwirklichung predigt, dann freuen sie sich und sagen, das ist mal ein guter Prediger. Und sie weichen ab von dem biblischen Weg. Und deswegen geht es um unsere innerste Beziehung zu dem Herrn. Dort entscheiden sich die Schlachten. Dort entscheidet sich, ob ich in der Prüfung durchkomme und bewährt und gestärkt aus der Prüfung hervorgehe oder ob ich Schaden nehme. Anders ausgedrückt, ob wirklich nicht einmal meine Kleider und mein Haar versenkt werden im Feuer oder ob da Brandwunden und versenkte Kleider sind und ich nur so durchkomme. Ja, das ist die Frage unserer innersten Beziehung zum Herrn. Der Apostel Paulus hat ja die Korinther zum Glauben geführt und er vergleicht es mit einem biblischen Bild, das damals den Menschen sehr deutlich war. Er vergleicht sich selbst mit einem Brautführer und wir haben einen biblischen Vergleich in 1. Mose 24, in dieser schönen Geschichte von der Werbung der Braut für Isaak. Ich denke, ist euch gegenwärtig. Und dort finden wir genau das versinnbildlicht, was hier der Apostel Paulus meint. Er sagt, in dem Moment, wo ihr euch bekehrt habt, habt ihr sozusagen einen geistlichen Ehebund geschlossen mit dem Herrn Jesus, eurem himmlischen Bräutigam. Und nun kommt es darauf an, dass ihr auch keusch und treu mit dem Herrn durch diese Zeit geht. Und wir finden dieses Bild in 1. Mose 24. Der Knecht wirbt eine Braut für Isaak, den Sohn der Verheißung, den Sohn, der alles mal erben wird. Und dieser Knecht kommt in die Familie Labans und dieser Knecht kommt zu Rebekka und er erzählt ihr von Isaak, dem Sohn. Sie hat ihn nie gesehen. Sie weiß von ihm nur das, was der Knecht ihr berichtet. Und dann kommt die Frage auf, willst du die Frau dieses Mannes werden? Und Rebekka sagt ja. Das war Glaube. Sie sagt ja, obwohl sie nie von diesem Mann etwas gesehen hat. Und dann wird die Hochzeit besiegelt. Der Knecht gibt das Brautgeld den Eltern, Silber und Gold. Es wird ein Vertrag geschlossen und die Verlobung war damals, wie auch zur Zeit des Neuen Testaments, bereits die rechtsgültige Eheschließung, vergleichbar mit unserer standesamtlichen Hochzeit. Damit waren sie ein Ehepaar vor Gott und vor der Welt. Aber die Hochzeit, die eigentliche Ehegemeinschaft, konnte noch nicht vollzogen werden, sondern erstmal musste die Rebekka eine lange, gefahrvolle Reise von vielen Wochen antreten, um zu ihrem Bräutigam zu kommen. Ja? Und das ist genau dieses geistliche Bild, wo wir stehen. In dem Moment, wo du und ich, wo wir uns bekehrt haben zu dem Herrn Jesus, haben wir diesen geistlichen Ehebund geschlossen. Der Herr Jesus ist unser himmlischer Bräutigam geworden. Wir gehören zu der Brautgemeinde Christi. Aber wir sind noch nicht bei der Hochzeit. Wir haben noch nicht den Vollzug der Gemeinschaft mit unserem Herrn. Wir haben ihn nie gesehen. Und dennoch glauben wir an ihn und lieben ihn. Aber nun, in dieser Zeit der Reise zum Bräutigam, in der Zeit, in der wir hier auf der Welt sind, gibt es Gefahren auf dem Weg. Wir können uns mal vorstellen, was wäre denn gewesen, wenn die Rebekka unterwegs einen anderen Mann kennengelernt hätte und hätte gesagt, oh, ich habe mir es anders überlegt, ich will doch nicht den Isaak, ich will diesem Mann gehören. Nun ist es uns klar, das wäre eine Katastrophe gewesen. Eine schreckliche Sünde, Ehebruch. Und genau das ist die Gefahr, die den Gläubigen droht, solange wir hier in der Welt sind, dass wir andere Dinge lieber gewinnen als unseren Herrn. Dass wir als keusche Braut des Christus plötzlich anfangen, unser Herz für andere Einflüsse, andere Botschaften, andere Dinge als unseren Herrn Jesus zu öffnen. Und genau davor warnt dieses Bibelwort. Und genau das ist aus meiner Sicht auch die große geistliche Gefahr, die uns bedroht, wenn wir den Weg der Treue in der Endzeit wirklich gehen wollen. Die Bibel sagt, ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Keusch, rein, heilig, unbefleckt bedeutet dieses Wort. Das ist ja ein Wort, das ist ja heute schon ein Schimpfwort, ein Witzwort geworden. Es zeigt, wie verdorben unsere Zeit ist. Aber Keuschheit ist in den Augen Gottes etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir sollen uns von der Welt unbefleckt halten. Wir sollen uns von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes reinigen, steht in der Schrift. Keuschheit bedeutet, dass wir ganz für unseren Herrn da sind und uns nicht durch irgendwelche sündigen, verkehrten Dinge, Irrlehren beflecken lassen in unserem Wandel mit dem Herrn. Und dann ist da noch dieses andere Wort. Der Apostel Paulus sagt, schaut her, da ist einer, der will euch verführen. Da ist einer, der kann es gar nicht ertragen, dass Gläubige dem Herrn Jesus treu von ganzem Herzen in Liebe nachfolgen. Und das ist die Schlange, der Satan. Und er ist vor allen Dingen listig. Er kennt das menschliche Herz. Er kennt die Tricks. Er weiß, wo er bei uns ansetzen muss, um uns ein Stück abzuziehen von dem Herrn. Jeder hat so seine eigenen Haken und Ösen, wo man ansetzen kann. Da kann man uns auch mal drüber Gedanken machen. Was ist denn das bei mir? Beim einen ist es Karrieresucht oder Geldsucht, Selbstverwirklichung. Gibt so manche Dinge. Ja. Und der Satan, was versucht er? Er hat Eva verführt, dass sie nicht mehr Gott, ihrem Schöpfer, treu und gehorsam war, sondern sich einer falschen Botschaft, einem falschen Evangelium zugewandt hat, nämlich vom Baum der Erkenntnis zu essen. Und der Satan versucht, die Gesinnung der Gläubigen zu verderben und uns wegzuwenden von der Einfalt gegenüber Christus. Schaut, und das ist das geistliche Kampffeld, in dem wir stehen. Was heißt denn Einfalt? Das ist auch wieder so ein Wort, das heute nicht mehr modern ist. Ja? Einfältig, das ist heute schon ein Schimpfwort. Wenn man einfältig ist, dann ist man nicht clever genug, um zu seiner Sache zu kommen. Aber Einfalt heißt eigentlich ganz einfach, dass ich nur eine Sache im Herzen habe und keine Hintergedanken. Keine anderen zweiten Ziele, die im Verborgenen mitlaufen. Und was ist diese eine Sache? Es ist der Herr Jesus, unser Herr und Erlöser. Einfalt gegenüber Christus, das bedeutet, dass der Herr Jesus mein Ein und Alles ist und dass ich nichts anderes will und brauche außer meinem Herrn. Einfalt, das ist das, was Luther so schön im Psalm 73 übersetzt hat. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Versteht ihr? Darum geht es. Und diese Einfalt ist eine ganz empfindliche Pflanze. Diese Einfalt ist gefährdet. Ich kann das nur von mir selber sagen, als ich mich jung bekehrt hatte aus der Welt, da war ich voller Freude und da war es wirklich ein Stück so, dass ich gewusst habe, ich habe jetzt den Herrn Jesus, ich brauche nichts mehr anderes. Mein Herr Jesus ist meine Stärke, meine Kraft, mein Friede, meine Freude, meine Weisheit. Alles habe ich in ihm. Das ist biblisch, das ist die biblische Lehre. Leben und volle Genüge, Überfluss. Ja, und dann? Dann kam die Zeit, wo diese erste Liebe abgeklungen ist. Wo mein Fleisch sich gemeldet hat, Selbstverwirklichung. Wo ich unzufrieden wurde, wo ich in manchen Dingen zwiespältiges Herz bekommen habe. Dann hat das Satan angesetzt und dann kam die Charismatik. Und dann war plötzlich nicht mehr Christus allein, sondern Christus und die Geistestaufe und geistliche Kriegsführung und Psychologie und innere Heilung und was nicht alles an Verführungen. Und die Einfalt war zerstört. Und es war erst einmal Zerbruch und Buße nötig und ein Stück wirklich ein Prozess, dass Schritt für Schritt diese Einfalt wiedergewonnen werden konnte. Und da stecke ich noch mittendrin. Versteht ihr, das ist nicht so einfach. Es geht um die erste Liebe. Das ist im Grunde dasselbe Problem, was wir in dem Sendschreiben in Ephesus finden, dass der Herr sagen muss, du hast deine erste Liebe verlassen. Christus ist uns nicht mehr alles. Wir wollen immer noch ein Stück Selbstverwirklichung, religiöses Schauen, höhere Erkenntnisse, alle möglichen Dinge haben und der Satan bietet es sofort an und versucht uns dadurch von der einfältigen Hingabe an den Herrn abzulenken. Und wenn wir das sehen, dann müssen wir sagen, es gibt verschiedene Instrumente, mit denen der Feind es versucht. Die schlimmste Verführungsmacht ist aus meiner Sicht die Verweltlichung, dass viele Gläubige heute mitmachen mit dem Jagen der Welt nach Ruhm und Ansehen, nach Vergnügen, dass solche Dinge wie Fernsehen, Internet oder auch berufliche Karriere, Luxuskonsum, dass solche Dinge unsere Herzen gefangen nehmen und beeinflussen können, sodass wir nicht mehr in dieser ganzherzigen Nachfolge dem Herrn Jesus nachstehen. Und da müssen wir so wachsam sein und aufpassen, dass unsere Gesinnung da nicht verdorben wird, dass diese Einfalt uns erhalten bleibt. Oder wenn wir merken, dass sie schon verloren ist, dass wir drum ringen, Buße tun und diese Einfalt wieder neu uns vom Herrn schenken lassen. Und das ist so wichtig, dass wir einfach wissen, alleine mein Herr kann meine Stütze sein, der mich durchbringt in dieser schweren Zeit. Alleine die Treue zum Herrn Jesus im Innersten, der Gehorsam seinen Führungen, seinem Wort gegenüber, kann mir die Kraft geben, wirklich durchzukommen in den Verführungen dieser Welt. Und das ist, denke ich, so eine ganz entscheidende Sache, dass wir da lernen, alles Hindernis zu beseitigen, uns immer wieder im Licht Gottes zu prüfen, zu sagen, Herr, zeige mir, was lenkt mich ab von dir? Wo ist meine Beziehung zu dir ein Stück beeinträchtigt, unterbrochen? Wo habe ich Götzen in meinem Herzen Raum gegeben? Und dass wir uns da reinigen und heiligen für den Herrn. Wahre Heiligung hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Das ist oft der Punkt, der dann angebracht wird. Wahre Heiligung bedeutet, dass ich meinen Herrn Jesus lieb habe, dass ich ihm den ersten Platz in meinem Leben wirklich auch in der Praxis geben will und dass ich bereit bin, alles zu opfern, alles auf den Altar zu legen, was hindert, dass der Herr Jesus mit mir zum Ziel kommt. Das ist die Haltung, die wir brauchen in der Endzeit. Dann haben wir die innere Kraft, wirklich treu zu sein und zu überwinden. Denn wir haben ja in uns selbst keine Treue. In uns selbst haben wir auch keine Überwinderkraft. Ich hoffe, uns ist das klar. Wenn der Herr uns einen Tag uns selber überlassen würde, dann wäre es schon passiert. Dann hätte unsere Kraft überhaupt nichts zu sagen und wir wären weg vom Fenster. Aber der Herr ist treu. Er bleibt treu. Er will uns durchtragen, stärken, erneuern. Aber die Verantwortung ist, dass wir wachen über unsere Beziehung zu unserem Herrn. Dass wir nichts dazwischen kommen lassen, was von unserer Seite aus uns vom Herrn abdriften lässt. Und das ist dieser geistliche Kampf, in dem wir stehen. Und ich denke, da ist es auch gut, wenn wir dieses Wort aus Hebräer 12 beachten, das uns genau das auch ein Stück sagt. Hebräer 12 ab Vers 1, da heißt es, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete, und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Wie gesagt, die Endzeit und unser ganzes Glaubensleben ist ein Kampf. In der Endzeit ganz besonders. Wir werden angefochten. Der Feind schickt uns Probleme von außen. Er schickt uns Nöte und Bedrängnisse. Und ich denke, jeder von uns hat diese Front, dass wir Nöte und Bedrängnisse haben, Schwierigkeiten, von denen wir manchmal gar nicht sagen können, Herr, warum hast du das zugelassen in meinem Leben? Die ganz allgemeine Antwort ist genau Daniel 12. Die Heiligen, die Treuen müssen geprüft und gesichtet werden. Ja? Aber der Herr will uns die Kraft geben zu überwinden, dann ist es ein Sieg, der mal in der Ewigkeit zur Ehre des Herrn hervorgehoben werden wird. Jeder treue Knecht und jede treue Magd, die überwunden hat in diesen Dingen, wird einmal wirklich das Lob des Herrn Jesus hören über diesen bestandenen Prüfungen. Und der Satan wird jedes Mal zu Schanden werden, so wie er bei Hiob zu Schanden werden musste, als Hiob geprüft wurde. Aber es gibt auch Situationen, wo wir Prüfungen ein Stück nicht bestehen. Ihr Lieben, und da müssen wir mal drüber nachdenken. Es gibt manche Gläubige, die haben zum Beispiel Verbitterung im Herzen. Die haben zum Beispiel ihre Beziehungen zu manchen Mitmenschen, vielleicht Verwandten, vielleicht dem eigenen Ehepartner, nicht geordnet, sondern da ist Vorwürfe, negative Haltung, die nicht mit Gottes Wort in Übereinstimmung steht, Unvergebenheit. Es gibt manche Gläubige, die haben bestimmte Situationen in ihrem Leben, da halten sie ihr Fleisch nicht in dem Tod, sondern sie lassen ihrem Fleisch, ihrem Eigenleben Raum. Und das ist genau der Schwachpunkt, den der Teufel nutzen wird, um dann solche Menschen ein Stück zum Straucheln zu bringen. Und deswegen ist es wichtig, der Herr sagt hier, ihr seid in einem Kampf, in einem Wettlauf. Und wenn man in einem Wettlauf ist und siegen will, dann schleppt man keine Rucksäcke mit Steinen mit sich herum. Das ist dieses eine Bild. Jede Last ablegen. Ihr Lieben, für manche sind auch Sorgen Lasten, die sie ein Stück in ihrer Beziehung zum Herrn Jesus ablenken und runterziehen und verhindern, dass jemand wirklich ein sieghaftes, freudiges Gotteskind ist. Für manches andere ist es, dass man bestimmte Sünden bei sich duldet und nicht bereit ist, sie zu bekämpfen und in den Tod zu geben. Die Sünde kann uns leicht umstricken. Und wenn man umstrickt ist und Fesseln an den Füßen hat, dann gewinnt man keinen Wettlauf. Das ist ja klar. Versteht ihr? Darum geht es, dass wir wirklich alles, was uns in der Beziehung zum Herrn, im Wandel mit dem Herrn hindert, dass wir es entschlossen ablegen. Und es bedeutet den Tod des Eigenlebens. Und dieser Weg der Gemeinschaft mit Christus, der wird von manchen heute nicht mehr so gegangen. Und es ist ein großer Verlust. Und dann fehlt die innere Kraft, den Weg der Treue wirklich konsequent zu Ende gehen. Wir müssen hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und dieser Herr Jesus Christus, er ist der auferstandene und verherrlichte Herr zur Rechten Gottes. Das ist es, was uns auch bewusst sein muss. Wir haben Gemeinschaft als Gläubige mit dem gekreuzigten und auferstandenen und verherrlichten Herrn. Und die Bibel sagt uns etwas. Die Bibel sagt uns, wir sind mit Christus gekreuzigt. Wir sind mit Christus auferweckt zu neuem Leben und wir sind mit Christus verherrlicht und versetzt zur Rechten der Majestät Gottes in die Himmelswelt. Und diese innere Stellung in Christus, die haben wir oft nicht richtig im Blick, die leben wir nicht aus. Sonst dürfen wir nämlich Überwinder werden. Ich möchte das noch einmal aus dem Kolosserbrief uns vor Augen führen, diese Stellung in Christus, die wir durch den Glauben allesamt haben, die wir aber nicht bewusst verwirklichen oft. Wir lesen Kolosser 2 ab Vers 9. Denn in ihm, in Christus, unserem Herrn, dem verherrlichten Herrn, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In Christus ist die Fülle. Alles, was ich brauche, habe ich in ihm. Ich brauche nichts anderes. Ich brauche keine Psychologie. Ich brauche keine weltlichen Methoden. Ich brauche nicht Geld, nicht irgendwelche Sachen, auch nicht Gesundheit. In dem Herrn Jesus habe ich alles, was ich brauche. Die ganze Fülle Gottes ist in ihm. Und ihr, Vers 10, seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Also wenn wir diese Beziehung haben, wenn wir wissen, was wir in dem Herrn Jesus haben, dann sind wir Überwinder. Dann können wir den Weg der Treue gehen. Einfach weil der Herr uns überströmend Sieg gibt. Und diesen Sieg hat der Herr Jesus selber errungen durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung und durch seine Position in der Herrlichkeit zur Rechten Gottes. Alles ist ihm unterworfen. Deswegen kann die wahre Gemeinde auch niemals besiegt werden. Sondern der Herr Jesus hat es gesagt, dass die Pforten des Totenreichs sie nicht überwältigen dürfen. Er baut seine Gemeinde. Er ist der Sieger und der Überwinder. Und wir dürfen Sieger und Überwinder sein in ihm und durch ihn. Aber dazu ist es wichtig, dass unsere Glaubensstellung zu dem Herrn Jesus biblisch gegründet stimmt. Da lesen wir weiter, in ihm seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden, in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und dann in Kolosser 3 werden die Gläubigen angesprochen, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das ist es, was wir mit Gottes Hilfe verwirklichen wollen und dürfen in dieser Endzeit. Dass ich verstehe, mein fleischliches Eigenleben, meine Neigung zum Sündigen, mein Hochmut, mein Zorn, all das ist gekreuzigt, gestorben, abgetan mit dem Kreuzestod Jesu Christi. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin in dieser lebendigen Gemeinschaft und der Tod Christi ist wirksam in mir. Aber das alleine würde nicht ausreichen. Die Bibel sagt, ich bin auch mit Christus auferweckt. Und das bedeutet Sieg. Das bedeutet, dass das Auferstehungsleben und die Auferstehungskraft des Herrn Jesus Christus in jedem wahren Gläubigen, der den Heiligen Geist hat, innewohnt. Christus in mir. Galater 2,20. Das ist der Schlüssel. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und doch lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und wenn wir das verwirklichen, wenn wir das verstanden haben, dann leben wir ein Leben der biblischen Heiligung. Dann werden wir alle Sünde, alles, was uns von dem Herrn trennt, alle Bindung an die Welt, bewusst in den Tod Christi geben. Der Apostel Paulus sagt, ich bin der Welt gekreuzigt und die Welt ist mir gekreuzigt. Aus! Und dann haben wir Freiheit. Dann haben wir die Kraft zu überwinden. Auch im Leiden, auch in der Anfechtung. Das geht ja unten durch, ihr Lieben, das wissen wir ja. Aber in der Kraft Jesu Christi können wir dann siegen und überwinden, weil er auferstanden ist. Weil wir mit ihm in die Himmelswelt versetzt sind. Das heißt es ja im Epheser 2. Wollen wir dran denken. Nicht nur mit Christus gekreuzigt, mit Christus auferweckt, sondern auch mit Christus versetzt in die himmlischen Regionen. Und von dort her, Kolosser 3, dürfen wir als Gestorbene und Auferstandene überwinden. Unser eigentliches, innerstes Leben ist mit dem Christus verborgen in Gott. Und wenn wir das verstanden haben, dann sind wir Überwinder. Dann haben wir diese Zuversicht, diese Geborgenheit im Herrn, dass nichts uns letztlich überwinden, scheitern lassen kann, von dem Herrn wegdrängen kann. Es ist die Gnade Gottes, die uns trägt. Aber von unserer Seite ist es erforderlich, dass wir Glauben und Gehorsam und Hingabe dem Herrn gegenüber ausüben, damit der Herr wirklich seine ganze Überwindergnade uns auch geben und uns in uns auswirken kann. Das ist diese Situation und ich denke, das ist das, was wir brauchen, jeder Einzelne, damit wir die innere Kraft haben, in der Endzeit dem Herrn treu nachzufolgen. Wisst ihr, die Endzeit hat eben diese Besonderheit auch ein Stück, dass da ein starker Sog, eine starke geistliche Kraft wirksam ist zum Negativen, zur Verführung, zum Zerstörerischen. Ein kraftloser Christ, der nicht in der Lage ist, gegen den Strom zu schwimmen, der wird von dieser Strömung allmählich immer weiter abwärts getragen. Und wenn wir hinschauen in unsere Gemeinden, bei uns selber in unserer Umgebung, dann ist genau das leider oft der Fall. Wir driften allmählich immer mehr ab, weil wir nicht vom Herrn die Kraft uns nehmen und holen, gegen den Strom aufwärts zu schwimmen. Das braucht Kraft. Der Herr Jesus hat die Fülle der Kraft. Er ist der Sieger. Aber sind wir in der richtigen Beziehung zu unserem Herrn? Haben wir wirklich alles weggetan, was unseren Herrn betrübt, was diese Gemeinschaft hindert, sodass diese Kraft des Auferstehungssieges auch wirklich in deinem und meinem Leben sich voll auswirken kann? Wenn das so ist, dann dürfen wir durch Gottes Gnade überwinden. Dann dürfen wir fröhlich, freudig, kraftvoll, anders leben, gegen den Strom leben. Und dann werden uns auch diese ganzen traurigen Entwicklungen in der Christenheit, in der Gemeinde und auch in der Welt nicht niederdrücken können, nicht belasten können, sodass wir mutlos werden. Der Herr möchte uns immer wieder neu Kraft und Mut geben, zu überwinden. Ja, ich möchte zum Abschluss noch einen kurzen Blick in Offenbarung 3 werfen, in dieses Wort, das der Herr Jesus diesem treuen Überrest mitgegeben hat, denen, die den Weg der Treue noch gehen wollen. Wir haben das schon manchmal erwähnt, aber ich denke, es ist immer wieder wichtig, dass wir uns diese Dinge vor Augen halten. Der Herr Jesus ist derjenige, der die Schlüssel hat, die Schlüssel Davids. Er regiert. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Das sind diese Verheißungen, die wir Tag für Tag neu in Anspruch nehmen dürfen, im Glauben annehmen dürfen, wenn wir dem Herrn dienen in dieser letzten Zeit. Und er sagt zu dieser kleinen, schwachen Philadelphia-Gemeinde, Vers 8, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Und dann Vers 10 und 11. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Mit dieser Ermutigung möchte ich schließen. Der Herr lenkt unsere Blicke auf sich. Er ist der Überwinder. Er ist der Sieger. In ihm haben wir die Gnade und die Fülle. Und er hat uns eine geöffnete Tür gegeben, damit wir ihm treu dienen und auch die Wahrheit treu bezeugen können. Wenn wir sein Wort bewahren, dann will auch er uns bewahren inmitten aller endzeitlichen Verführungen. Das ist eine wunderbare Sache. Und es geht darum, dass wir festhalten, was wir haben. In allererster Linie das vollkommene Wort Gottes. Die Wahrheit, diese herrliche, göttliche, inspirierte Wahrheit. Wir sollen sie festhalten. Wir sollen sie verteidigen und bezeugen. Aber wir sollen sie auch persönlich ausleben. Das ist oft der Schwachpunkt. Ja? Mein Zeugnis für die Bibel ist nur so glaubwürdig, wie ich selber in aller Schwachheit mit allem Abstrichen ernsthaft bestrebt bin, sie auszuleben in meinem Leben. Auch dort, wo es weh tut. Auch dort, wo es an unsere Götzen geht. Das ist Bibeltreue. Gelebte Bibeltreue. Und wenn wir festhalten dieses Wort, wenn wir dem Herrn treu bleiben, wenn wir uns nicht von diesen modernen Verführungsströmungen aufhalten lassen, dann werden wir einen Siegeskranz empfangen. Wisst ihr, dieser Ausblick auf die Herrlichkeit, auf den Lohn der Treue und der Leiden und der Mühen, das brauchen wir immer wieder. Die Bilanz unseres Lebens wird nicht hier auf der Erde geschlossen, ihr Lieben, sondern die Bilanz unseres Lebens wird dann veröffentlicht, wenn der Herr Jesus Christus an seinem Richterstuhl unseren Dienst, unser Leben bewertet. Und dann wird er die Treue belohnen. Er wird es ausharren in den Leiden, in den Versuchungen, in den Prüfungen, loben und belohnen. Aber dann wird auch alle Untreue und alle Sünde, die wir haben, laufen lassen und alle bösen und verkehrten Dinge, sie werden auch ihren Tadel empfangen und zu einem Verlust führen. Dann erst wird die Bilanz gezogen. Und dann werden die Überwinder, die ihr Leben hier nicht lieb gehabt haben, wirklich auch als die dastehen, die weise waren, die letztlich wirklich diese Krone empfangen werden, die der Herr Jesus denen geben will, die ihn lieb haben. Siehe, ich komme bald. Lasst uns den wiederkommenden Herrn erwarten. Lasst uns auf ihn blicken in allen Schwierigkeiten in der Endzeit und lasst uns den Weg der Treue in seiner Kraft, durch seine Gnade weitergehen, bis wir selber am Ziel sind oder bis der Herr kommt, um uns in den Himmel zu entrücken. In jedem Fall, wir wollen dem Herrn vertrauen, dass er uns Kraft gibt, treu zu bleiben und dass er wirklich uns diesen Weg der Treue ebnet, bis zum Ziel der Herrlichkeit. Amen. Ja, ich möchte noch zum Abschluss beten mit uns. Ja. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dich von ganzem Herzen preisen und wollen dir danken dafür, dass wir mitten in dieser chaotischen, dunklen Zeit mit all ihren belastenden und traurigen Entwicklungen, mit all den Verführungen wissen dürfen, du bist der souveräne Herr, der über allem herrscht. Du bist treu, du liebst uns, du hast uns erlöst mit deinem kostbaren Blut, dass wir als eine heilige Brautgemeinde durch diese Welt gehen, dass wir uns nicht beflecken, nicht ablenken lassen, dass wir nicht von der Treue und der Einfalt dir gegenüber abweichen. Ach Herr, aber du siehst unsere Herzen und du siehst, dass wir in unserem Wandel oft wirklich von dieser Einfalt entfernt haben. Dass manche vielleicht beklagen müssen, dass sie durch Sünden, durch Irrlehren, durch Verweltlichung, durch mancherlei Dinge diese Einfalt und erste Liebe ein Stück verloren haben. Herr, und du möchtest doch, dass wir wirklich in einer lauteren und kraftvollen und lebendigen Beziehung zu dir stehen. Dann haben wir Kraft und Freude, dann haben wir Sieg mitten in allen Schwierigkeiten. Herr, gib doch, dass wir wirklich auch ganz persönlich vor dir stille werden, dass wir die Dinge erkennen und auch ablegen können, die unsere Gemeinschaft mit dir trüben, dass du uns zurechtbringst und innerlich stärkst, damit jeder an dem Platz, wo du ihn hingestellt hast, ein leuchtendes Zeugnis für dich sein kann, dass wir in aller Schwachheit Treue üben können, weil du treu bist und weil deine Gnade uns durchträgt. Wir rühmen und preisen dich, Herr Jesus. Segne dein Wort an uns. Ermutige du uns in dieser Konferenz. Sei du gnädig. Wir danken dir für deine Treue. Amen. Vor einem Augenblick.